Unsere Region dürstet besonders nach Wasser. Nicht nur Brandenburg bereitet sich auf Wasserknappheit vor. Auch in Berlin zeichnen sich Probleme und auch Verteilungskonflikte ab. Klimaveränderungen, Trockenjahre, Industrieansiedlungen, all das hat einen Einfluss auf den Wasserhaushalt in Berlin und Brandenburg. Zu diesen Themen forscht unser heutiger Gast in den Wissenswerten, Irina Engelhardt. Sie ist Professorin und Hydrogeologin am Institut für angewandte Geowissenschaften der TU Berlin. Hallo Frau Engelhardt.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Wir haben vor einiger Zeit schon mal gemeinsam übers Wasser diskutiert. Da haben Sie gesagt, ich hätte nicht gedacht, dass sich in Brandenburg unser Forschungsfeld so vor unseren Augen ausbreitet. Früher sind wir zum Forschen nach Israel gefahren, das müssen wir jetzt nicht mehr. Was genau breitet sich denn in Brandenburg vor unseren Augen aus?
Wir sehen inzwischen eine sich langsam verstärkende Abnahme des Wasserdargebotes. Also das heißt, wir sehen, wenn wir die Grundwasserspiegel uns anschauen, dass so seit etwa 20 Jahren kontinuierlich, besonders in den Gebieten, wo wir relativ schlecht durchlässige Bodenschichten haben, der Grundwasserspiegel fällt. Dies aktuell noch im Zentimeterbereich, was aber letztendlich eben darauf hindeutet, dass wir eine Verschlechterung der Wasserverfügbarkeit in der Region haben werden oder auch schon auf dem Weg dahin sind.
Was sind denn die Hauptgründe für diesen Wasserstress, den Sie jetzt schon angerissen haben? Also inwieweit ist der Klimawandel für diese Entwicklung verantwortlich? Also Wassermangel, weniger Niederschlag, es kommt ja auch häufiger zu Hitzewellen. Und welche Rolle spielt aber auch menschliches Handeln, wie Abpumpen und Entwässern?
Also ich denke, es gibt eben, wie Sie schon gesagt haben, mehrere Faktoren, die darauf einwirken. Also wir werden ganz sicher einen Einfluss des Klimawandels haben. Das ist nicht unbedingt der Niederschlag, der weniger fällt. Wir sehen für Brandenburg oder auch für viele Teile Deutschlands, dass teilweise sogar im Herbst, Winter der Niederschlag zunimmt. Was sich aber eben ändert, ist die Temperatur und die Dauer der Sonneneinstrahlung und dadurch eben auch die Verdunstung. Das heißt, das ist der klimatische Effekt, den wir sehen. Wir haben aber natürlich auch eben mit einer Zunahme, das ist klar, der Bevölkerungsdichte, der Ansiedlung von Industrien einen steigenden Wasserbedarf. Also ganz einfach, die Förderrate nehmen zu. Und wir haben dann noch den Faktor Landnutzung. Das heißt also, damit beschreiben wir, haben wir einen Nadelwald, haben wir einen Acker auf der Erdoberfläche. Und speziell, das hat man eben, ist einem eben auch noch nicht so lange bewusst, ist der Nadelwald, besonders die langjährigen Nadelwaldbestände, aus Sicht des Grundwassers nicht sehr förderlich für die Versickerung des Niederschlagswassers. Das heißt auch die Landnutzung. Also was haben wir für Vegetation? Betreiben wir Ackerbau? Haben wir einen Mischwald? Haben wir versiegelte Flächen durch Straßen, durch Gebäude und so weiter? Hat natürlich Einfluss auf die Grundwasserneubildung und damit die verfügbare Wasserressource im Untergrund.
Stichwort Grundwasserneubildung. Brandenburg belegt den vorletzten Platz in Deutschland, was die sogenannte Grundwasserneubildungsrate angeht. Ich glaube, davon sprechen Sie in der Wissenschaft. Nur Sachsen-Anhalt ist glaube ich, noch schlechter. Warum gibt es gerade in Brandenburg solche Probleme mit sinkendem Grundwasserspiegel?
Also wenn wir auf die Grundwasserneubildungsrate zurückgehen, dann liegt das natürlich zum einen daran, dass Brandenburg insgesamt weniger Niederschlag im Jahr bekommt als zum Beispiel Bayern oder Baden-Württemberg. Also wir haben erstmal eine niedrigere, wie wir sagen, Input-Funktion des Wassers. Und gleichzeitig haben wir naturräumliche Gegebenheiten in Brandenburg, die dazu führen, dass das Wasser nicht so gut in den Untergrund versickern kann. Also stellen Sie sich schöne, sandige Böden vor, da kommt quasi das Wasser rein, kann sofort sich vor der Verdunstung verstecken und kann in den Untergrund versickern. Das haben wir aber nur im Bereich der Urstromtäler, also da, wo wir zum Beispiel die Spree ausgebildet haben. Gehen wir an die Ränder, dann haben wir ganz schlecht durchlässige Schichten. Das heißt, das Wasser, das dort fällt, läuft oberflächennah ab, kommt vielleicht in den Vorfluter oder verdunstet, gelangt aber eben nicht in den Grundwasserleiter. Das sind diese sogenannten Grundmoränen, wie wir sie bezeichnen. Also das sind lehmig, schluffige, tonige Schichten, wo das Wasser eben schwer versickern kann.
Und Sie haben aber vorhin gesagt, im Herbst, Winter beobachten wir eigentlich mehr Niederschlag. Der bringt uns aber nicht unbedingt was.
Genau, also das ist so, wenn wir starke Niederschlagsereignisse haben, die eben zunehmen, und die wir speziell im Herbst, Winter, aber gegebenenfalls auch in Sommerperioden stärker bekommen werden. Und dieser Niederschlag fällt dann in wenigen Stunden, dann kann der nicht schön langsam versickern, sondern der läuft oberflächennah ab und damit haben wir quasi überhaupt keinen, in Anführungsstrichen, Nutzen von diesem Niederschlag, was die Wasserressource angeht.
Außer vielleicht noch die Seen.
Ja, wenn wir die Niederschlagskomponente betrachten, ja. Aber wir haben eben viele Seen in Brandenburg und Berlin, die auch Grundwasser gespeist sind. Also typisches Beispiel der Straußsee, da haben wir das uns angeschaut mit Studierenden. Und da sehen wir natürlich auch, wenn der Grundwasserspiegel fällt durch diese Effekte, durch Reduktion der Grundwasserneubildung, dann hat das auch wieder einen negativen Effekt auf den See.
Den Straußsee haben Sie jetzt genannt. Es gibt auch viele andere Brandenburger Seen, die die Wasser verloren haben in den vergangenen Jahren. Zum Beispiel der Sedinasee in Potsdam-Mittelmark. Der Straußsee, den Sie genannt haben, der hat bereits 8% seines Wasservolumens, glaube ich, verloren in den letzten 12 Jahren. Auf was müssen wir uns da künftig noch gefasst machen?
Also es ist sicherlich davon auszugehen, dass die Situation der Wasserressourcen sich nicht verbessern wird. Das heißt also, dass auch künftig weiter Seepegel, ist meine Vermutung, und auch Grundwasserspiegel fallen werden. Was natürlich auch nicht nur das Wasser als Ressource, also das heißt als Trinkwasser oder für die Landwirtschaft betrifft, sondern natürlich auch unsere Ökosysteme. Also mein Ratschlag wäre, wir sehen eigentlich aktuell ein System, das sich anfängt zu verschlechtern. Es ist aber noch vergleichbar zu anderen Ländern in einem relativ guten Zustand, wenn wir das jetzt mal mit Südeuropa vergleichen würden. Das heißt, dass wir jetzt diese ersten Anzeichen und Indikatoren ernst nehmen und eben auch versuchen, entsprechende Maßnahmen zu implementieren in der Region, um hier eine zumindest Schutz- oder nachhaltige Nutzung der Ressource sicherzustellen.
Wir haben also diese Wassersituation, die sich nicht verbessert oder eher verschlechtert, steigenden Wasserbedarf, gleiche oder sinkende Wasserverfügbarkeit. Das heißt Nutzungskonflikte ums Wasser, richtig?
Genau, also es ist davon auszugehen, dass voraussichtlich in einigen Jahren nicht mehr alle Wassernutzer unendliche Mengen an Wasser zur Verfügung haben. Das heißt, wir betrachten als Wassernutzer natürlich den Menschen, das ist klar, für Trinkwasser. Wir haben aber auch Wassernutzer wie die Landwirtschaft. Wir haben Wassernutzer wie Tourismus. Es ist ja auch ein Freizeitwert. Wir haben Wassernutzer wie Industrie und letztendlich eben auch alle unsere Ökosysteme. Auch die sind auch Wassernutzer, die eben das Wasser benötigen. Und es kann eben schon sein, und das ist möglich, dass, wenn die Situation so sich weiterentwickelt, nicht alle Nutzer immer vollumfänglich mit Wasser versorgt werden können. Den kritischsten Part neben den Ökosystemen sehe ich aktuell bei der Landwirtschaft. Wir sind in Brandenburg in einer Region, wo ganz wenig, auf jeden Fall gemäß der statistischen Zahlen, bewässert wird. Wir vermuten aktuell, dass vielleicht die Bewässerungsrate etwas höher ist als die uns mitgeteilt wird. Nichtsdestotrotz ist davon auszugehen, dass der Bedarf der Landwirtschaft an Bewässerungswasser steigen wird und die Konflikte stark erhöhen wird, wenn wir unsere Nahrungsmittelproduktion auch regional betreiben wollen.
Die Landwirtschaft ist das eine, dann aber auch die Ansiedlung neuer Industrien wie Tesla. Welche Rolle spielt das? Haben wir überhaupt genug Wasser dafür?
Ja, diese Tesla-Frage wird mir ja oft gestellt. Ich versuche es mal so zu formulieren. Ich denke, Tesla ist eben ein guter Indikator, dass wir hier eben in eine kritische Situation kommen. Es sind ja auch andere Industrien in der Region, die Wasser nutzen, die auch schon vorher relativ hohe Entnahmeraten hatten. Es zeigt uns einfach, dass wenn wir eben alle diese Ressource Wasser brauchen, kommen wir gegebenenfalls in Konflikte.
Und um die näher zu beleuchten, starten Sie ein wissenschaftliches Projekt, das heißt Wasser und Klima in Brandenburg. Was machen Sie da? Wen wollen Sie da an einen Tisch bringen? Was ist das Ziel?
Ja, wir beginnen jetzt mit einem vom Bundesministerium für Bildung und Forschung geförderten Forschungsprojekt. Wir sind 10 wissenschaftliche Partner, hauptsächlich auch hier regionale Partner, also von der Freien Universität Berlin, das Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung, das Zentrum für Agrar- und Landschaftsforschung. Und es geht in erster Linie darum, wir haben ein Untersuchungsgebiet zwischen dem Müggelsee und Beeskow, also das Einzugsgebiet der unteren Spree, zunächst mal zu bewerten, wie viel Wasser überhaupt verfügbar ist. Aus unserer Sicht ist diese Bewertung nicht abschließend gemacht worden. und auch zu prüfen, wenn wir eben Klimaveränderungen haben, wie wird sich das auf die Wasserressourcen auswirken, also wirklich auch quantitativ mithilfe von Modellen, mithilfe von Messtechnik auszuwerten und auch kritische Situationen, also so Art Kipppunkte abzuleiten, wann wir eben diese erwähnte Wasserstresssituation haben, dass nicht mehr alle Wassernutzer gegebenenfalls mit Wasser versorgt werden können in vollem Umfang. Und damit letztendlich auch den steuernden Behörden sagen, gut, in diesen Bereichen müsst ihr oder zu diesen Zeiten müsst ihr gegebenenfalls über eine Priorisierung der Wassernutzung nachdenken. Was wir in dem Projekt auch noch machen wollen, ist mir auch wichtig, diesen Punkt zu machen, ist, dass wir uns eben auch Wasserspeicherung anschauen. Also es geht ja nicht nur darum, es quasi jetzt festzustellen, es geht jetzt alles nichts mehr und es kann jetzt keine Industrie und keine Landwirtschaft betrieben werden, sondern es geht ja auch darum, dass sich eine Region entwickeln kann, sozial und wirtschaftlich. Und wir wollen eben auch prüfen, wie verschiedene Wasserspeicher, also oberirdisch, das ist noch relativ einfach, das heißt also zum Beispiel in Feuchtgebieten, aber auch unterirdisch durch künstliche Grundwasseranreicherung, dann letztendlich eben einen verbesserten Wasserhaushalt haben könnte.
Wasserspeicher sind das eine, aber es gibt ja auch noch andere Instrumentarien, mit denen sich die Situation verbessern ließe und mit denen Sie sich als Wissenschaftlerin auch beschäftigen. Sie plädieren, wie auch andere Hydrogeologen, dafür, gereinigtes Abwasser zur Grundwasseranreicherung zu nutzen. Die Technik gibt es längst. Länder wie Israel praktizieren das schon sehr lange und sehr erfolgreich. Was hindert uns eigentlich?
Ja, also genau. Also wenn wir die Wasserspeicherung anschauen, dann können wir natürlich unterschiedlichstes Wasser speichern. Das kann einfach Niederschlagswasser sein, das kann auch von Häusern abgefangenes Wasser sein und es kann eben, sag ich mal, im maximalen Fall das Abwasser sein. Wir haben eben in Deutschland aktuell im Rahmen des Wasserhaushaltsgesetzes nicht die gesetzlichen Grundlagen, Wasser dieser Qualität in den Untergrund einzugeben. Das heißt, wir haben ja Abwasser, je nachdem, ob wir die dritte oder vierte Reinigungsstufe haben. In Brandenburg haben wir hauptsächlich die dritte Reinigungsstufe nur. Wasser, das natürlich gewisse Schadstoffe noch beinhaltet. Und dort ist eben die Angst und auch Unsicherheit, was mit diesen Schadstoffen im Untergrund passiert. Man sieht eben in anderen Gebieten, Sie haben es erwähnt, wie zum Beispiel Israel, man macht es auch in Südspanien, man macht es auch in Jordanien, dass letztendlich dieses Wasser ganz gut im Untergrund gereinigt wird. Also es wird zum Beispiel in Israel hinterher wieder entnommen und für die Landwirtschaft genutzt. Aber natürlich besteht dieses Risiko und man müsste das natürlich mit entsprechenden Monitoring, also das heißt, dass man das ganz nah beobachtet, was passiert, schon auch begleiten. Also um zum einen das Risiko auszuschalten und auch diese Ängste, also wir nennen das Akzeptanz dieser Maßnahmen, dann auch zu erhöhen.
Aber wenn wir das noch ein bisschen weiterspinnen, was müssten wir oder wie müssten wir zum Beispiel unsere Abwasserreinigung in Deutschland weitertreiben, damit das funktioniert? Müssten nicht Klärwerke dann massiv aufgerüstet werden?
Genau, wir haben ja in Berlin in sehr, sehr vielen Kläranlagen inzwischen die vierte Reinigungsstufe eingeführt. Damit entfernen wir in erster Linie organische Verbindungen, also wie zum Beispiel Arzneimittel. Wir haben das in Brandenburg nicht. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob die Kläranlage bei in der Nähe von Tesla die vierte Reinigungsstufe bekommen soll. Aber die meisten Kläranlagen haben das nicht. Das heißt, das ist tatsächlich ein Schritt, den müsste man gehen und der kostet auch einige Millionen Euro, das ist so.
Wenn Sie in die Zukunft gucken müssten, das machen Wissenschaftlerinnen oder Wissenschaftler nicht so gerne, aber wie müsste so nachhaltiges Wassermanagement in 10 bis 15 Jahren aussehen?
Der erste Schritt, den wir jetzt erstmal gehen müssten, ist die Bestandsaufnahme, also quasi mein Bankkonto mal genau zu kennen, was ich habe. Und dann müsste voraussichtlich, wenn wir wirklich uns in eine Wasserstresssituation begeben, dann wäre es natürlich wünschenswert, dass wir uns eben diesen verschiedenen Wassertechnologien, also Abwasserrecycling oder künstliche Grundwasseranreicherung ist ein Beispiel, öffnen. Also es gibt ja auch noch die Option, jetzt hier in Brandenburg mal über den dritten Grundwasserleiter nachzudenken, der so in 100 Meter Tiefe sitzt und versalzenes Wasser hat, was man mithilfe von Entsalzungsanlagen aufbereiten könnte. Man könnte zumindest nochmal die Wasserüberleitungsthematik prüfen, sage ich mal, ob sie Sinn macht oder nicht. Das heißt, dass wir diese Technologien auf ihre Anwendbarkeit untersuchen und so eben auch ein wahrscheinlich diverses Konzept erarbeiten. Also es wird wahrscheinlich nicht die Antwort sein, eine Methode nur zu implementieren, sondern aus der Vielfältigkeit dieser Methoden ein Gesamtkonzept zu bauen. Und was natürlich auch immer relevant ist, ist die ganze Versiegelung der Flächen. Je mehr wir völlig nur mit Asphalt und Versiegelung versehene Flächen schaffen, desto kritischer ist das natürlich auch, was die Wasserressource angeht. Also auch da im Städtebaulichen entsprechend Veränderungen zu implementieren.
Frau Engelhardt, vielen Dank für das Gespräch.
Ja, danke für die Einladung.
Zu Gast in den Wissenswerten Irina Engelhardt. Sie ist Professorin und Hydrogeologin am Institut für angewandte Geowissenschaften der TU Berlin. Danke, dass Sie dabei waren. Ich bin Axel Dorloff.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.